Die Wundertüte wird jetzt aufgerissen und ich freue mich sehr auf alle eure Fragen, vor allen Dingen natürlich die zur Prävention, denn dieser Podcast soll ja an sich dafür sorgen, dass wir alle gar nicht erst krank werden. Denn das ist das große Ziel.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
In unserem Postfach warten so, so viele Fragen auf einen heilenden Tipp von dir, Anne, dass ich sagen würde, wir reden nicht lange drum rum, sondern starten sofort mit den Mails unserer Hörerinnen und Hörer.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Die erste Frage kommt von Deborah. Sie sorgt sich sehr um ihre Schwägerin, die ist Mitte 20 und hat schon seit der Teenagerzeit diverse Allergien, zum Beispiel gegen rohe Karotten, Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse, außerdem ein Heuschnupfentyp. Nun ist vor 2 Jahren eine ganz extreme Allergie gegen Kokos dazugekommen und die äußert sich so, dass sie schon beim Einkaufen auf jeden reagiert, der nur ein Kokosshampoo benutzt hat oder eine entsprechende Creme. Und wenn irgendwo durch Kochen der Duft von Kokos in der Luft liegt, trennen ihr schnell dann die Augen oder ihr bleibt etwas die Luft weg. Und die Hörerin fragt, was kann die Ursache für eine so extreme Allergie sein? Wie ließe sie sich abschwächen und wie kann sie verhindern, dass noch weitere Allergien dazukommen? Und noch zu der Schwägerin, sie ernährt sich vegetarisch und eher gesund und bewegt sich regelmäßig.
Also erstens mal muss man hier sagen, jede Art einer schweren Allergie, egal ob jetzt Nussallergie oder Kokosallergie, erfordert immer eine enge Zusammenarbeit mit einem fachärztlichen Adressaten für Allergologie, dass man auch immer einen individuellen Behandlungsplan im Koffer hat, also auch klassisch medizinisch und damit man auch selbst das persönliche Risiko besser einschätzen kann. Also ich denke dann, man bekommt ja auch sehr, sehr viel Angst in so einer Situation. Selbstverständlich muss auch dazu gehören, dass man wirklich erstmal strikt die Allergene meidet. Also Nüsse, einschließlich Kokosnuss und auch alle Produkte, die diese enthalten. Und falls es so schlimm um sie bestellt ist, ist es auch selbstverständlich, dass man, auch wenn man jetzt länger unterwegs ist, auch ein Notfallset dabei hat. Also Apotheken wissen, was da reingehört, einfach mit einem ärztlichen Rezept diesen Adrenalin-Autoinjektor, Antihistaminika und Cortison sollte man dabei haben. Man sollte auch wissen, was die Anzeichen von allergischen Reaktionen sein können. Das ist jetzt auch hilfreich für alle, die zuhören. Das müssen ja nicht immer schwerste Atembeschwerden sein. Auch Schwindel, Übelkeit, ein Blutdruckabfall kann ein erstes Zeichen sein. Und man sollte dann auch wirklich in so einem Fall nicht zögern und auch sich unmittelbar Hilfe rufen. Also Notruf in Deutschland 112 und das Notfallset dabei reimt sich sogar. Jetzt müssen wir aber gucken, wie kann man diesen Zustand entschärfen? Und vor allem ist ja für mich immer die Ausgangsfrage, was hat ursächlich dazu geführt? Eine Allergie ist immer der Zustand, dass das Immunsystem anstatt in Ruhe entspannt zu arbeiten, überreagiert. Das heißt, man hat das Immunsystem wütend gemacht. Da kommen jetzt aus ursachenmedizinischer Sache einige Gründe in Frage. Also man muss wirklich gucken, dass man auch schon bei Kindern versucht, das Immunsystem nicht zu überstimulieren. Also hier gehört zum Beispiel auch dazu, dass in dem Fall mal berücksichtigt wird, zum Beispiel Impfungen trainieren das Immunsystem, aber sie können im Einzelfall auch eine Überreaktion hervorrufen. Das muss sie also, die Betroffene, ganz klar berücksichtigen. Da muss sie gut beraten sein. Das muss alles abgewägt und sorgfältig eingeschätzt werden. Ich würde in Ihrem Fall, um das Problem einzudampfen, ihr dringend empfehlen, eine individualisierte Ernährungsberatung zu machen, dass man sie auch berät, welche kreuzreaktiven Allergien gibt es. Es gibt ja auch Nussarten, die sich sozusagen mit anderen verbandeln. Und wichtigerweise wäre auch zu überlegen, ob sie eine Hyposensibilisierung machen kann. Und ganz oben steht für mich die Darmsanierung. Denn je gesünder und ausgeglichener der Darm umso weniger hat man auch mit allergischen Problemen zu kämpfen. Und die allergische Reaktion wird ja durch die Mastzellen produziert. Das sind diese großen Zellen, die an den Schleimhautgrenzen des Körpers patrouillieren und Histamin ausstoßen. Und wenn die Betroffenen dann noch im Darm histaminproduzierende Bakterien haben, verschlimmert das diese ganze Situation. Also die Darmgeschichte muss auf den Weg kommen. Und hier wird zum Beispiel auch ein Tipp, wenn sie da einsteigen will, im Buch Energy, Heil ABC der Verdauung, gibt es eine genaue Anleitung, die dazu hilfreich sein kann. Und ich würde auch, um das Immunsystem zu stabilisieren, mal überlegen, kann ihr Akupunktur helfen? Und bei solchen schweren Fällen einer Multichemikaliensensitivität, weil sie reagiert ja jetzt auch schon auf Shampoos oder Duftstoffe. Übrigens auch etwas, wenn man, je nachdem, wenn man mal in ein Flugzeug steigt oder in die Bahn oder Bus, du merkst, die Leute sprühen sich alle ein. Ne? Klar, man will nicht müffeln. Aber für jemanden, der eine allergische Problematik hat, ist das ein richtiger Kampfangriff, weil das sind ja nicht ungiftige Stoffe, mit denen sich die meisten Leute da eindüsen. Und es wäre sogar zu überlegen, ob man bei ihr eine Plasmapherese diskutiert. Das ist jetzt quasi so ein bisschen Captain Future Medizin, wo auch das Blutplasma von bestimmten Belastungen gereinigt wird, um damit das Immunsystem zu entlasten. Mhm. Aber ich denke, mit diesem Strauß an Dingen ihr etwas Linderung geben zu können und natürlich auch wäre eine tolle Therapie, wenn sie anfängt, gute Omega-3-Produkte sich zuzuführen, die frisch gepresst, Omega-Safe patentiert gepresst sind, weil da sehen wir schon auch eine Verbesserung von allergischen Situationen. Und natürlich Allergene wie Milch und Gluten, die würde ich grundsätzlich auch aus dem Speiseplan schmeißen.
Mhm, super. Dann geht's weiter mit Johannes, der hat uns geschrieben, denn seit einer harmlosen Knie-OP aufgrund einer Sportverletzung im letzten Sommer leidet er plötzlich unter Energieschwäche. Er ist 45 Jahre alt, hat früher immer 2 bis 4 Mal pro Woche mit Begeisterung Fußball gespielt, muss sich heute aber richtig selbst motivieren, um überhaupt zum Training zu gehen. Beim Spiel geht ihm zu früh die Puste aus und er hat auch gar keine Lust mehr auf Sex oder zum Rumtoben mit seinem Sohn. Kurzum, er fühlt sich wie ein Luftballon, aus dem alle Luft entwichen ist. Als regelmäßiger Podcast-Hörer ernährt er sich schon mit dem Doc-Fleck-Frühstück und auch sonst gesund. Und bei einer Nährstoffkontrolle kam nur ein zu geringer Vitamin-D-Wert heraus, den gleicht er gerade aus, also da hat er eine Supplementierung. Und er fragt, was raten Sie als Profi für das Thema Energy einem so schlappen Kerl wie mir?
Ach Mensch, das ist ja eine wahnsinnig sympathische Frage. Und Johannes, nicht ein ganz toller Name, egal in welcher Sprache, ne? Giovanni, Jean, alles schöne Namen. Also erstens mal muss man sagen, eine Erschöpfung und ein Energiedefizit nach einer Operation ist eigentlich sogar eine häufige, aber eine vorübergehende Sache. Und jetzt wissen wir nicht genau, seit wann er diese ganzen Beschwerden hat. Das kann durch verschiedene Faktoren herausgekitzelt werden. Zum Beispiel, dass der Eingriff einen doch mehr Stress gemacht hat, als man glaubt. Hat es höhergradigen Blutverlust gegeben. Das klingt jetzt so bei einer harmlosen Knie-OP nicht danach. Und auch nicht, dass er jetzt da einen höheren Blutverlust hatte und Veränderungen im Wassermineralhaushalt oder dass die Wunde einfach so viel Kraft kostet. Also ne, das wissen wir ja auch, ne, wenn man sich auch mal einen Arm gebrochen hat, das ist anstrengend, dann ist man auch erstmal müde, weil der Körper sich konzentriert auf die Heilprozesse. Und dann ist die Frage, war er unter Vollnarkose? Also gab es vielleicht auch eine anästhetische Komponente, die den Körper belastet hat, wo der Körper sagt, ich muss das Ganze noch rund aus dem Körper rausbekommen. Und gleichzeitig arbeitet der Körper einfach sehr hart, um Wunden zu heilen. Das alles braucht Energie, auch die entzündliche Reaktion, das ist ja in dem Fall eine gewünschte Heilreaktion des Körpers, verbraucht Energie. Und dann vielleicht aber auch, dachte ich, bei der Frage, das Knie ist ja das Hauptgelenk des Beins. Das Knie steht ja auch für, wie geht es weiter? Also metaphorisch gesprochen ist es auch ein Punkt, dass er einfach seelisch an einem Punkt ist. Wie geht es weiter? Das Knie funktioniert vielleicht noch nicht so ganz. Auch das kann einem Müdigkeit bescheren. Vielleicht steht das ganze Jahr auch unter so einem Stern. Und wie kann man jetzt aus diesem Tief herauskommen? Also ich würde jetzt wirklich darauf Wert legen, dass man sich gerade in so einem Heilprozess sehr, sehr bewusst ernährt. Man braucht da auch mehr gute Stoffe aus der Ernährung. Also bloß nicht auf die Idee kommen, jetzt eine Diät zu machen. Wirklich das Ungesunde raus, das Gesunde rein. Also nicht Zucker, Süßstoffe und Alkohol rein, sondern hoher Ballaststoffanteil, hoher Mineralstoffanteil, viel Wasser, ungesüßte Tees. Ich würde wahrscheinlich auch Brennnesseltee oder auch Silizium zuführen, weil das einfach für den Heilprozess des Bindegewebe gut ist. Und auch ich würde gesunde Eiweiße zuführen, um einfach ja, den Körper, unsere Proteinbaumaschine zu unterstützen. Und alles tun, was den Gesundheitszustand anhebt. Also trotzdem aktiv bleiben. Es kann ja sein, dass er auch sehr inaktiv war durch die Knie-OP. Versteht sich ja von selbst und dass er deswegen ein bisschen Testosteronmangel hat. Mhm. Wenn er also mehr in die Bewegung kommt, vielleicht liegt es einfach auch an dieser Sache und dass er sich einfach auch kümmert, um aktiv zu bleiben, physiotherapeutische Maßnahmen einzubauen, vielleicht auch mal ein bisschen eine Massagetherapie nutzen, um die Lymphe anzuregen, meine große Heldin der Gesundheit und trotzdem auch die Seele nicht vergessen. Also Entspannungsübungen, Atemübungen. Und wenn man jetzt an die Nährstoffergänzung denkt, dann würde ich sagen, er braucht zwingend auch gutes Vitamin D, was er jetzt schon macht, aber zeitgleich auch Magnesium, Calcium. Und er sollte auch darauf achten, dass er sich mit B-Vitaminen versorgt. Auch ein B-Vitaminmangel in einer stressigen Zeit braucht man einfach gute B-Vitamine. Er hat es uns zwar geschrieben, er wäre da ganz gut aufgestellt, aber letzten Endes ist das noch so eine kleine Blackbox und eine qualitativ Top-Omega-Quelle. Und eine Top-Omega-Quelle ist, und das muss ich nochmal sagen, keine Flasche, die man aus einem Regal kauft. Da stehen solche Produkte schon wochenlang. Das muss frisch gepresst sein. Das ist wirklich der große Trick. Dann hat man eine ganz andere Heilung. Und ich hoffe sehr, dass Giovanni jetzt damit sehr, sehr, sehr gute Erfolge hat. Und man muss natürlich auch wissen, hat er vielleicht wegen Schmerzen auch Medikamente eingenommen, zum Beispiel auch Ibuprofen, falls man das öfter einnimmt, kann ja manche richtig, richtig müde machen. Ne? Mhm. Also ich hoffe, das bringt ihn jetzt auf die Spur. Übrigens, was ich auch liebe, ist Kneippmedizin. Ne? Also ein kneippsches Armbad, ein kneippscher Knieguss. Das bringt auch unglaublich einen Kick. Ich würde diese ganzen Puzzlesteinchen jetzt aufbröseln, einsammeln und würde mich sehr freuen, wenn uns Giovanni Johannes wieder schreibt, was aus ihm geworden ist. Nix schlapper Kerl, auf geht's. Ja?
Bei dem letzten Check-up hat unsere nächste Hörerin Andrea unter anderem ihren Lipoprotein-A-Wert bestimmen lassen, weil in ihrer Familie kardiovaskuläre Krankheiten recht häufig vorkommen, also im Bereich Herz und Gefäße. Und dabei kam ein stark erhöhter Wert heraus. Auch ihr LDL-Wert war nicht ideal. Und du hast die Zahlen, Anne. Andrea ist 53 Jahre alt, schlank, sportlich und ernährt sich fast ausschließlich pflanzlich. Und sie fragt, was kann oder muss ich tun bei diesen Werten, auch zur Vorsorge, damit sie keine Krankheit ereilt im Bereich Herz und Gefäße.
Über die Frage habe ich mich sehr gefreut. Über die Frage der Hörerin Andrea, da stecke ich im Moment quasi bis über den Kopf in Studien, weil ich gerade, so Gott will, gut vorwärts komme mit einem Buchprojekt. Ich recherchiere ja immer alles selbst und schreibe. Erstens mal finde ich es toll, dass sie diesen Lipoprotein-A-Wert hat bestimmen lassen, weil es in der Tat einer der spannenderen Marker ist für die Herzgesundheit. Die meisten Leute kriegen ja nur das normale Cholesterin abgenommen, Gesamtcholesterin, LDL, HDL. Ich sage mal, da weiß man so viel wie die Augenfarbe, wenn man den Gesamtcholesterinwert weiß. Wenn dieses Lipoprotein-A erhöht ist, sollte es sie abnehmen, auch noch mal einmal im späteren Verlauf des Lebens als Frau. Also wir wissen, bei Frauen gibt es noch mal einen Unterschied am Anfang und Ende der Wechseljahre. Bei Männern reicht es einmal abzunehmen. Und diesen Wert, wenn er erhöht ist, und das ist er ja, ist jetzt die etwas frustrierende Antwort, den kann man bislang weder über Ernährung noch über Medikamente suffizient senken. Aber da denke ich immer an einen meiner tollen Professoren von meiner alten Uni zurück. Der hat immer gesagt, wir behandeln Menschen und keine Laborwerte. Wir sind auch mehr als ein Laborwert, der außer der Norm ist. Das heißt, sie sollte bei einer nächsten Check-up-Untersuchung mal das Risikoprofil abfragen lassen, was ich immer bei unserem Check-up in unserer Praxis abnehme. Da bestimme ich nämlich auch das oxidierte LDL und nicht nur das normale LDL. Ich bestimme außerdem den ApoB-Wert und den Homozystein-Wert. Weil die LDL-Partikel, die wirklich böse sind, haben gleichzeitig ein ApoB-Protein als Mäntelchen an. Und dann kann man das ganze Risiko noch viel, viel, viel besser klassifizieren. Sie kann ja auch mal einen Ultraschall der Halsschlagadern machen. Das ist eine ganz kostengünstige Analyse, die sogenannte Untersuchung der Intima Media Dicke. Das sind ganz gut einsehbare Halsschlagadern. Und sie sollte sich natürlich dann darauf konzentrieren, den Lebensstil voranzutreiben, wie sie es jetzt schon macht. Aktiver Lebensstil mit viel Bewegung und eine Entzündung vermeiden. Eine Entzündung des Endothels, und das ist nämlich die Herz-Kreislauf-Krankheit, nichts anderes als eine Entzündungskrankheit des Endothels. Und wenn wir das erstmal ursachenmedizinisch endlich verstehen würden, auch präventivmedizinisch, gesundheitspolitisch, dann verstehen wir auch, dass sich ein Lipoprotein A oder ein LDL-Partikelchen, was oxidiert ist, erst dann in die Gefäßwand einklammert, wenn die klitschig ist und klebrig entzündet. Und deswegen ist dieser anti-entzündliche Lebensstil, den ich hier schon seit, ich weiß nicht wie lange, predige, das Schlüssel. Mhm. Das Schlüsselelement, um dieses Phänomen zu verhindern. Und deswegen auch hier nochmal ganz wichtig, wirklich qualifiziert gute Omega-3-Fettversorgung, nicht oxidierte Fette in den Körper bringen, also ganz gefährlich werden ranzige Fette, Oxidationsprodukte in den Körper bringen. Und falls jetzt Menschen wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko haben, auch kardiovaskulär von der Patientenstruktur der Familie, da gibt es auch über die Lipidsprechstunden der Universitäten das Prinzip der Blutwäsche. Also es gibt auch eine Lipoprotein-Apherese, dass man das Blut von diesem erhöhten Lipoprotein auswäscht. Das ist ein sehr mühsamer Prozess und der wird auch sehr streng nur wenigen vorenthalten, weil es auch ein teurer Prozess ist. Aber ich würde jetzt erstmal genau diese Strategie machen. Sie soll mal noch schauen, gibt es noch andere Faktoren? Wie sieht es oxidierte LDL aus? Homozystein, ApoB und Ihre Ernährung mit Ballaststoffen und gutem Omega-3, B-Vitamin, Magnesium gut im Auge haben. Mhm. Auch Knoblauch, Entschuldigung, Knoblauch. Ne? Oh Gott, ich sehe schon die Trennungen. Nein, aber Knoblauch als Pulver ist exzellent für rohrfrei. Ja? Also Zitrone, Knoblauch würde ich regelmäßig anwenden.
Unsere nächste Hörerin Sarah ist 38 Jahre alt und leidet seit 2 Jahren an ganz starken Rückenschmerzen. Und zwar so, dass sie regelmäßig nachts davon aufwacht. Sie fühlt sich morgens so steif, dass sie sich gar nicht richtig normal anziehen kann. Auch sowas wie Spülmaschine ausräumen oder mal eben etwas vom Boden aufheben, ist alles mit Schmerzen verbunden. Sie hat deshalb natürlich viel versucht, also Physio gemacht, war beim Osteopathen, hat eine Atlas-Korrektur hinter sich und eine neue Matratze gekauft. Und dann ein MRT gemacht, das deutete nun auf Arthrose hin. Deshalb nimmt sie aktuell 2 Schmerztabletten dagegen und seither kommt sie erstmals wieder fast schmerzfrei durch den Tag. Nur möchte sie natürlich diese Tabletten jetzt nicht auf Dauer schlucken. Sie wüsste deshalb gerne, was kann in meinem Alter die Ursache dafür sein und wie stehen meine Chancen, das wieder ganz wegzubekommen. Also sie weiß schon, dass sie sich antientzündlich ernähren sollte, fragt aber, was muss sie noch vom Speiseplan streichen, außer Zucker und zu viele Kohlenhydrate?
Also Hier möchte ich unserer lieben Hörerin Sarah durch den Mikrofonorbit zurufen. Ich halte die Diagnose noch nicht ganz für plausibel, weil ich sage ja immer zu meinen Patienten in der Praxis, sie sind hier nicht in der Sprechstunde, sie sind hier in der Detektei. Ja, das MRT-Bild deutet auf eine Arthrose hin, also einen Gelenkverschleiß. Aber auch hier würde ich sagen, wir behandeln keine Bilder, wir behandeln keine Laborwerte, wir behandeln Menschen. Sarah hat ein Symptom, was auf einen entzündlichen Prozess am Gelenk hindeutet. Und das ist der starke Schmerz nachts. Ich sage immer gern in der Praxis oder auch in meinen Publikationen, die Entzündung schläft nicht. Also der Nachtschmerz ist ein entzündliches Charakteristikum. Und deswegen ist das ein Faktor, der noch nicht beachtet wurde. Und ein zweites Indiz hat sie, sie hat Morgensteifigkeit. Morgensteifigkeit und Nachtschmerzen sind eher Indizien dafür, dass man sich nicht allein auf die Arthrose konzentrieren darf, sondern dass sie mit ihrer hausärztlichen Praxis, aber wirklich jetzt mal ein bisschen mit gewissem Speedy Gonzales-Schwung die Spur aufnehmen muss, abzuklären, ob ein entzündlich autoimmuner rheumatologischer Prozess dahinter ist. Mhm. Also hier würde ich auch weiterführende Blutuntersuchungen eindeutig empfehlen. Und natürlich hat sie recht, es ist überhaupt kein Zustand, diese Schmerzen durch Schmerztabletten wegzufuttern. Ich meine, sie ist 38 Jahre jung und man muss doch an die Nieren, an die Leber, an die Augen, an die Organe des Menschen denken, die geschädigt werden können, wenn man jetzt regelmäßig Schmerztabletten schluckt. Ich meine, nicht ohne Grund sind die Dialysepraxen der Welt voll. Mhm. Das geht aber genau mit solchen Dingen los. Also sie braucht eine Vorstellung in einer rheumatologischen Schwerpunktpraxis. Ich würde ihr auch dringend empfehlen, eine Vorstellung bei einem biologischen Zahnarzt. Das ist ganz wichtig. Vielleicht hat sie auch entzündliche Zahnherde, die ihr gar nicht wehtun im Kiefer. Auch das kann rheumatologisch entzündliche Prozesse fördern. Und dann, um auf die Frage zurückzukommen, wie kann es so früh zu einer Arthrose kommen? Also es wäre mal interessant, hat sie sehr, sehr viel Sport gemacht, der ihr stark den Rücken, die Wirbelsäule belastet hat? Das kann ein Grund sein. Das zweite könnte sein, dass sie eine genetische Veranlagung hat. Die findet man aber eher auch bei Finger- und Daumengelenken. Dann könnte sein, dass sie vielleicht eine Fehlstellung der Gelenke hatte, zum Beispiel Fehlstellung der Beine, X-Beine etc. Oder hatte sie Übergewicht, das wissen wir nicht. Oder gibt es auch bestimmte Stoffwechselerkrankungen, die noch nicht auf richtigem Wege ausgeschlossen wurden. Ich denke da auch an Erkrankungen, die an eine Eisenüberladung denken oder an Kupferüberladung denken. Das sollte man internistisch ausschließen. Und es gibt auch eine Stoffwechselstörung. Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber die gibt es gar nicht so selten. Die nennt sich Hämopyrolurie, HPU. Das wird immer so ein bisschen abgetan. Oh, da gibt es nicht genug Evidenzen. Na klar gibt es nicht genug Evidenzen, weil kein Mensch da Geld reinsteckt, um das zu beforschen. Wenn man aber in der Praxis diesen Test im Urin macht mit den Patienten, dann sieht man, dass jeder Zehnte etwa davon betroffen ist. Und dann scheidet man mit dem Urin, ohne dass man das merkt, Zink, B6 und Mangan aus und bekommt im Laufe seines Lebens Zink, B6 und Mangan-Mangelbeschwerden. Manganmangel, man bekommt früher Arthrose als die anderen. B6-Mangel, man hat vielleicht einen Reizdarm, Migräne oder neigt zu Autoimmungeschichten. Und Zinkmangel, man ist infektlabiler oder wird schwieriger mit chronischen Infekten klarkommen. Es ist also gar nicht so selten. Also diese Dinge würde ich systematisch abhaken und dann gleichzeitig natürlich, wie hier schon oft erwähnt, auf einen antientzündlichen Lebensstil achten. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich halte es erstmal für nicht ausreichend. Sie muss wirklich ordentlich medizinisch nochmal abgeklopft werden. Da bestehe ich drauf, super, weil ich meine es sehr gut mit unseren Menschen hier, die uns folgen. Die sollen fit wie ein Turnschuh werden und wie das Leben genießen. 38 Jahre, Sarah ist doch süß. Die soll uns auch schreiben, wie es ihr geht.
Mhm. Ja? Dann hat uns Markus geschrieben, wegen einer Brustkrebserkrankung in seiner Familie. Die Patientin erhält gerade eine Chemotherapie und Markus würde gerne wissen, was die Betroffene nun am besten essen oder supplementieren sollte, um die Heilung zu fördern. Also mit gesunder Ernährung hat er sich bereits beschäftigt. Die Frau nimmt auch Vitamin D in 4000er Einheit ein, nutzt gutes Algenöl und hat Medikamente wegen einer Schilddrüsenunterfunktion. Unsicher ist sich Markus im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Also er weiß zum Beispiel nicht, wie sich Zink, Vitamin C, Omega-3, Q10 verhalten, also die ja antientzündlich wirken und die Zellen an sich schützen. Aber so fragt er, schützen die dann auch die Krebszellen und untergraben eventuell die Wirkung der Chemo? Ebenso bei B12 weiß er nicht, das hat an sich, könnte es eine gute Wirkung haben, da es Zellwachstum fördert. Aber er fragt, ist es dann richtig, das erst einzusetzen, wenn wirklich alle Krebsreste beseitigt sind?
Also es ist eine sehr, sehr schwierige Frage und da muss man sagen, man muss es individuell immer sehen. Also ich würde in so einem Fall dringend empfehlen, nicht alles auf eigene Faust zu machen. Das ist aber auch, ist mir bewusst, eine fehlende Struktur. Wir sehen im Moment, dass viele Menschen eigentlich sehr davon profitieren würden, wenn sie bei einer Krebsdiagnose, aber noch besser, um Krebs zu verhindern, in einer Sprechstunde angebunden wären, wo man sich um Gesundheit kümmert und nicht um Symptome glattbügeln. Und aus unserer Erfahrung in der Praxis lässt sich exzellent auch die klassische Medizin mit dieser adjuvanten helfenden Medizin kombinieren. Aber dazu gehört natürlich, dass man eine angepasste Ernährung mit den Menschen bespricht. Also es ist wichtig, gerade Gewichtsverlust zu vermeiden. Es ist wichtig, den Körper ausreichend mit soliden Nährstoffen und Energie zu versorgen. Die Nahrung sollte gut verträglich sein, sodass man auch Dinge isst, die einem sehr, sehr gut bekommen. Ausreichend Flüssigkeit gehört natürlich ins Boot. Auch entgiftende Teesorten wie Löwenzahn, Brennnessel, die ich ja auch gerne schon vorbeugend empfehle. Was auch hilfreich sein kann, ist, nicht so große, schwere Mahlzeiten zu konsumieren, sondern kleine Mahlzeiten, die gut verträglich sind. Und das Problem ist ja oft, dass diese aggressiven Therapien die Schleimhäute stark belasten. Also ein B-Vitaminmangel ist gar nicht so selten. Das kann man aber messen. Wird aber leider oft falsch gemacht. Da wird dann irgendwie nur ein B-Vitamin bestimmt. Man muss da spezielle Werte der B-Vitamine bestimmen, aktive Formen der B-Vitamine. Und dann kann man auch diese Substitution ganz exakt abstimmen. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch Schleimhaut gesunde Lebensmittel essen, also zum Beispiel warmes Essen, viel mit Möhren. Möhren haben ja einen tollen Gehalt an Beta-Carotin. Wenn man eine Möhrensuppe lange kocht, wie das Rezept der Möhrensuppe nach Moreau, hat sie eine richtig schleimhautgesundende Wirkung. Ich würde natürlich bei jeder Art einer Krebserkrankung wahnsinnig aufpassen, mir nicht irgendwo noch eine Infektion reinzudonnern. Also ich würde nicht ungebratenes oder ungares Fleisch essen. Ich würde aufpassen, bei ungewaschenem Obst und Gemüse einfach kein Risiko eingehen und auch wirklich gucken, dass ich meine Verdauung reguliere, um Verstopfungen zu verhindern. Weil wenn der Körper verstopft ist, dann kann er auch nicht gut entgiften. Und dann gibt es ja jetzt die Frage, wie könnte man eine Nahrungsergänzung solide machen? Also da würde ich auch immer ganz dringend empfehlen, alles, was man nimmt, auch mit den behandelnden ärztlichen Kolleginnen und Kollegen der Chemotherapie abstimmen. Also dass man nicht am Tag oder um die Tage rum der Chemotherapie zu viel andere Dinge macht. Es gibt ja da einen richtigen Spagat zwischen Oxidation und Antioxidation. Also auch wenn man zum Beispiel hochdosierte Vitamin-C-Gaben nimmt, hat man ja einen stark oxidativen Prozess unter Umständen, der gewünscht ist. Aber dann muss man eigentlich auch wissen, dass man mit Vitamin E das ausgleichen muss. Also das Ganze ist gar nicht so ohne. Aber was man sich wunderbar merken kann, um es einfach zu machen, es gibt wirklich auch gute Empfehlungen, wo man nicht viel machen muss, aber sie braucht zum Beispiel Selen, sie braucht Vitamin D, sie braucht Magnesium und Omega-3-Fettsäuren in wirklich dieser frisch gepressten Qualität direkt vom Hersteller Omega Safe. Also wo man bestellt und wo nachts Öle gepresst werden und die sind dann nur wenige Tage alt. Denn das ist in dem Fall das gesundeste Produkt, was der Körper bekommen kann. Vor allen Dingen, wenn Sie auch dieses Carotinoid und Vitamin A über Lebensmittel bekommt, wie Möhrensuppen, und das Vitamin E als Antioxidanz über Weizenkeimöl. Es gibt ja auch diese Algenöle mit DHA, EPA, Leinöl, Omega Safe und Vitamin E aus Weizenkeimöl und ein bisschen Vitamin D-Zusatz. Dann kann sie da sehr, sehr, sehr gut dagegen halten. Mhm. Und man muss aber auch sagen, in einigen Fällen kann eine Vitamin B12-Supplementierung während der Chemotherapie absolut sinnvoll sein, um Mangelerscheinungen vorzubeugen, die durch die Therapie entstehen können. Aber da wäre ich auch sehr scharf dafür, dass man auch natürlich die Folsäure in Kombination im Auge haben muss. Mhm. Und das sollte auch wirklich nach Bluttests verordnet werden, damit man nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel hineinbekommt. Um es mal nochmal abschließend zu sagen, man sollte während der Chemotherapie, wenn es jetzt gerade so wirklich die Tage sind, sich zurückhaltend verhalten mit Antioxidantien, also mit Vitamin C vor allen Dingen oder Vitamin E, und das nicht an den Tagen, wenn man die Chemotherapie macht. Das spricht aber viel dafür, dass man zwischen den Phasen dieser chemotherapeutischen Tage und auch an den Tagen mit Selen, Vitamin D, Zink arbeiten kann. Auch Q10 macht sehr viel Sinn, weil es das Risiko der kardiotoxischen Nebenwirkungen von Chemotherapie reduziert. Und dann, das ist ja immer mein ganz großes Credo, nichts geht über gutes Essen. Ja, das heißt, sie braucht viel Beeren, sie braucht viel Zitrusfrüchte, ihr tun Grünkohl, Brokkoli gut, Spinat gut, Nüsse, Kerne, Samen gut, hochwertige Pflanzenöle, Olivenöl, Omega-Safe-Algenöl, viel Kräuter, Gewürze und auch vielleicht mal ein bisschen Kaffee, denn wir wissen, dass Kaffee gar nicht so schlecht ist, auch sogar zur Leberentgiftung. Mhm. Das war jetzt sehr, sehr viel und sehr dicht, wie so ein Baumkuchen. Ich hoffe, man konnte es aber trotzdem, man konnte mir noch folgen. Ja, ansonsten nochmal vorspulen und nochmal mitschreiben. Ne? Aber es ist halt wirklich, wer schreibt, der bleibt, aber individuell. Und Mut geben. Also wir haben wirklich jetzt gerade wieder, man kann da so viel machen. Nur was mich total wundert, früher hat mir eine 85-jährige Freundin erzählt, war ein Krebspatient wie die Sensation im Dorf. Heute haben wir eine Explosion und übrigens auch eine Brustkrebspatientin, ich meine, auch Männer sind von Brustkrebs betroffen, müssen dringend sich biologisch zahnärztlich untersuchen lassen. Es gibt immer noch den Zahnorganbezug zwischen Brustkrebs und Zähnen. Das wollte schon vor langem einer der Chefs der Charité untersuchen. Ich hoffe, Sie haben das mit dem Ethikkommission mal durchboxen können. Mhm. Denn da gibt es immer ein Korrelat, was man finden kann. Und das wird leider zu oft übersehen. Auch Schwermetallbelastungen werden oft übersehen. Und deswegen machen wir in unserer Vorsorgeuntersuchung in der Praxis auch immer ein Check-up. Sind die Leute schwermetallbelastet? Ich will keiner sitzen haben mit Krebs. Vorher ist immer noch besser, als auszubrüten. Aber man kann heute so viel machen. Mhm. Kopf hoch.
Und toll, dass sich dieser Markus so sehr darum kümmert. Also das muss man ja auch sagen.
Ja, Markus ist ein toller Mann. Ja, es gibt doch so viele liebenswerte und sorgende Menschen. Ich finde ja, im Moment ist die Zeit so richtig durchgeknallt. Manchmal habe ich den Eindruck, das Böse organisiert sich. Man sieht dann so viel Schlechtes. Und auf der anderen Seite gibt es diese Menschen hier, unsere Community, wo man wirklich merkt, das sind so richtig liebenswerte, gute Menschen, die einfach was bewegen wollen für andere. Und das ist ja genau das, da geht mein Herz richtig auf, da wird mir gerade ganz, ganz warm.
Genau. Also, die nächste Mail kommt von Magdalena. Sie ist 31 Jahre alt, schlank, gesund. Außer sie erhielt ein halbes Jahr nach ihrer ersten Schwangerschaft die Diagnose Hashimoto. Das war im Mai 2023. Damals war sie ständig müde, hatte kaum Energie, kam aber parallel innerlich kaum zur Ruhe, hatte dann oft ein geschwollenes Gesicht und entsprechende Augenlider. Sie nimmt L-Thyroxin ein und nach Blutanalyse Jod und Vitamin D. Es wurde dann dadurch besser, aber es blieben eben immer noch morgens die geschwollenen Lider, wenig Energie, auch Brain Fog und am schlimmsten unkontrollierbare Emotionen. Daraufhin hat sie sich dann antientzündlich ernährt, Gluten reduziert, mehr Eiweiß gegessen, um Defizite auszugleichen und mit ebbten diese Beschwerden tatsächlich ab. Jetzt ist sie aber mit dem zweiten Kind schwanger und hat deshalb Angst, dass dadurch die Beschwerden zurückkehren und ein Hashimoto-Schub sie wieder aus der Bahn werfen könnte. Deshalb fragt sie, was kann sie jetzt in der Schwangerschaft schon tun, um das zu vermeiden?
Also erstens mal, liebe Magdalena, auch nochmal so ein zauberhaft junger Mensch, nicht in die Angst gehen, das gilt für uns alle. Angst ist unser schlechter Berater. Ich meine, klar, wenn das Krokodil vor einem steht, sollte man Angst kriegen. Aber wenn wir zu stark in die Angst gehen, regeln wir unsere Immunzellen runter. Die Abläufe der Psychoneuroimmunologie zeigen, dass das immens wichtig ist, dass sie eben nicht quasi das Kopfkino jetzt abspielt, ja, und jetzt kriege ich das auch noch. Dann kommt es nämlich, sondern im Gegenteil. Sie hat da schon die Erfahrung gemacht, wenn sie sich antientzündlich ernährt, wenn sie Eiweiße reduziert und minimiert, die ihr Immunsystem aufregen, weil Hashimoto ist ja eine Autoimmunerkrankung, wieder das Problem, das Immunsystem wurde wütend gemacht, übergereizt, dann hat sie eine ganz tolle Ausgangslage. Sie sollte natürlich jetzt ganz extrem darauf achten, eine ausgewogene Ernährung. Da würde ich auch hier genau diesem System treu bleiben, auch immunologische Stimuli vermeiden. Vor allen Dingen Gluten, auch nicht übermäßig Jod, weil Jod oder auch Alkohol könnte Schübe begünstigen. Ich würde ganz klar darauf achten, auf ausreichend Schlaf, ausreichend Bewegung, Atemübungen, Stressumgang. Sie hatte jetzt auch schon ein anderes Kind, aber trotzdem so ein bisschen Selbstfürsorge wirklich etablieren. Und bei Nahrungsergänzungen braucht sie unbedingt Vitamin D. Sie braucht Zink und Selen und auch sollte schauen, dass sie ausreichend Eisen hat. Also dass sie nicht in einen Eisenmangel während der Schwangerschaft kommt, weil auch Eisenmangel ist ja leicht zu bekommen und Eisen ist auch wichtig für die Arbeit der Mitochondrien, Arbeit der Schilddrüse und Arbeit des Immunsystems. Und sie sollte unbedingt sich darum kümmern, dass wir die Leber nicht vergessen, weil in der Leber findet zu 80% die Umwandlung der Schilddrüsenhormone statt. Also diese inaktiven Hormone werden in die Leberzellen aufgenommen und in den Leberzellen warten dann die sympathischen Enzyme, die Dehydrogenasen, die für die Umwandlung da sind. Und deswegen brauchen wir unbedingt auch Bitterstoffe, um die Leber zu stärken. Bitterstoffe gibt es ja auch alkoholfrei als Sprays. Das kann sie sich immer mal auf die Zunge sprühen. Das ist nicht nur gut für die Umwandlung der Hormone in der Leber. Es ist gleichzeitig ein toller Dünger für ihre Darmbakterien. Und sie sollte wirklich darauf achten, dass sie mit einem exzellenten Produkt versorgt ist, auch mit Folsäure und mit B-Vitaminen und mit Selen. Also da weiß ich einfach auch, wie wichtig das ist. Es gibt wirklich immer noch Fälle und das geht mir auch wirklich, das geht mir sehr nah, wenn ich immer noch mitbekomme, dass in Deutschland Kinder geboren werden mit Neuralrohrdefekten, also Schwangerschaftskomplikationen, weil die Nahrungsergänzung nicht optimal war mit optimaler B-Vitaminversorgung, optimaler Folsäureversorgung, aktive Folsäure muss es ja sein. Das brauchen wir hier wirklich nicht. Das ist vermeidbar. Und deswegen hier nochmal ein Appell, nicht nur an diese liebe Hörerin, sondern an alle, die schwanger werden wollen, an alle Mütter, Großmütter, Urgroßmütter, wer weiß, wer uns alles zuhört. Und die Großväter natürlich auch.
Das waren eure Fragen für heute. Aber die nächste Wundertüte ist schon in Planung. Also falls ihr noch Fragen habt, gerne in Richtung Prävention, dann schreibt uns gerne an podcast@docfleck.com. Nächste Woche werfen wir einen Blick auf Haare und Nägel und was die euch über euren Gesundheitsstatus verraten können. Und das betrifft eben nicht nur die Frauen.
Mich raufe schon die Haare. Meine zarten kleinen Haare. Ja. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen? Ja, genau.
Also, wir sind zu hören auf RTL Plus oder den üblichen anderen Plattformen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über Sterne oder einen Kommentar auf Spotify oder natürlich auch Apple Podcast. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid und bis nächsten Mittwoch.
Bis nächsten Mittwoch und macht was draus. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.